guckt, dass das alles läuft, dürft ihr schon mal alle eure Bibeln rausholen. Beziehungsweise, wenn ihr keine mitgenommen habt, das ist gar kein Problem. Soweit ich sehen kann, sind da hinten noch welche. Dürft ihr euch jetzt gern bedienen. Es wird wichtig, weil ich nicht alles als Folie dabei habe. So, weil es sehr viel Text ist. Genau. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Jakob. Ich komme ursprünglich hier aus der Fugi. Also, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich als Gast bezeichnen soll oder nicht. Ich bin jetzt vor einem Monat nach Mannheim gezogen und mache da meine Ausbildung. Genau. Und heute sind wir in 2. Chronik 20 zum Thema Beten in der Krise. Und ihr dürft gerne einmal eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ich lese uns einmal den Text vor, die Verse 1 bis 30. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hasesontama, das ist En-Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um vor dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abraham, deines Freundes, gegeben für ewig? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut, für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun, siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab, und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns nach deinem Besitz aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Und zu Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und auf Jahaziel, den Sohn Serchias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf, ganz Juda, ihr Bewohner von Jerusalem, und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen auf die Anhöhe von Sis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen, und der Herr wird mit euch sein. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde, und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israel, zu loben mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Bei dem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin, und sie sahen sich nach der Menge um, und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück, mit Josaphat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren, mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Harfe und Zithern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsum. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sein können, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich, dass du heute sprichst durch mich. Ich bitte dich, dass alles, was nicht von dir kommt, auf taube Ohren stößt. Und ja, ich danke dir, dass du einfach da bist. Danke. Ziemlich langer Text, den wir heute vor uns haben. Wir schauen mal, wie wir durchkommen. Zuerst mal müssen wir damit anfangen, Josaphat uns anzuschauen. Der ist hier die Hauptperson, neben Gott, in der ganzen Geschichte. Und genau, Josaphat ist kein perfekter Mensch. Josaphat hat in den Kapiteln davor und auch danach mit Ahab aus dem Nordreich gemeinsame Sache gemacht. Der war nicht ein besonders guter König. Und trotzdem wird Josaphat in 2. Chronik 17, Vers 3 als einer der guten Könige Judas bezeichnet. Als einer, wo Gott mit ihm war. Genau. Und das heutige Thema heißt, wie ihr seht, beten in der Krise. Und bevor wir überhaupt anfangen können zu beten, müssen wir erstmal erkennen, dass wir ein Problem haben. Wir müssen erkennen, dass wir in der Krise stecken. Und ja, bei Josaphat in dem Fall ist es so, da kommen halt ein paar Leute, sagen dem hier, die sind in Engedi, die Feinde, für eine Einordnung, das ist so 40 bis 50 Kilometer Luftlinie von Jerusalem. Google sagt so 2 bis 3 Tagesmärsche, also eigentlich nicht so wirklich viel Zeit, um sich noch auf eine richtige Schlacht vorzubereiten. Und Josaphat, seine erste Reaktion ist es, zu Gott zu rennen. Er geht erstmal ins Gebet, ruft ganz Israel zusammen zum Beten. Und ich habe mich gefragt, ob es bei uns auch so ist, wenn wir in einer Krise stecken. Tun wir auch zuerst zu Gott rennen oder suchen wir uns irgendwo anders Hilfe? Versuchen wir es erst auf eigene Faust? Genau, das komplette Thema der Predigt heute heißt eigentlich, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, beten in der Krise. Ich finde, es trifft es nicht so ganz, es ist ein bisschen falsch. Wir sollten nicht erst zu Gott kommen, wenn wir keinen anderen Ausweg mehr sehen, sondern es sollte grundsätzlich mal das Erste sein, erst recht in der Krise. Genau. Gebet mit Gott oder mit Jesus hat immer Vorrang und ist niemals Zeitverschwendung. Nicht mal, wenn deine Feinde direkt vor deiner Tür stehen. Das ändert daran nichts. Dafür ist immer Zeit. Und das sollten wir auch uns bewusst machen und immer zuerst zu Gott rennen. Und vielleicht hat jetzt der ein oder andere von euch gerade eine Krise in seinem Leben. Vielleicht kämpft ihr mit Krankheit, vielleicht habt ihr jemanden verloren, aber vielleicht geht's euch auch ganz gut. Vielleicht denkt ihr, es ist alles super, Leben läuft, schönes Wetter gerade, Prüfungen sind endlich durch, tipptopp. Und ihr denkt, ist ja kein Problem, vielleicht betrifft mich das heute gar nicht. Ist nicht ganz so. Ich glaube, wir alle haben mindestens ein großes Problem, das ist die Sünde in unserem Leben. Und wenn wir manchmal denken, es gibt nichts mehr, wo wir gerade zu kämpfen haben, lasst uns daran erinnern, dass wir immer einen Kampf haben und der ist gegen die Sünde. Und auch da sollten wir zuerst zu Gott rennen. Und ich glaube, es macht auch keinen Unterschied, ob wir jetzt irgendein großes Problem haben oder was ganz Kleines, wo wir vielleicht denken, das ist nicht wichtig genug für Gott. Wir dürfen immer zu ihm kommen. In 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7 heißt, dass Gott um uns besorgt ist. Wir sollen zu ihm kommen und uns demütigen. Wir sollen anerkennen, dass wir selber keine Chance haben und dass wir seine Hilfe brauchen und er will sich um uns kümmern, denn er ist besorgt für euch. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie beten wir und wofür überhaupt? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt beim Beten ist, dass wir erkennen, wer Gott ist. Im Text können wir es lesen, Verse 6 bis 11. Josaphat zählt erstmal auf und er sagt Gott hier, das hast du schon gemacht in der Geschichte Israels. Das ist, wer du bist. Du hast uns dieses Land gegeben. Und genauso dürfen wir uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ja, uns daran zurückerinnern. Wir müssen auch erkennen, dass Gott in erster Linie allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. Das heißt, wir reden hier nicht mit irgendjemand, der keine Ahnung von unserem Leben hat, der uns nicht kennt, sondern Gott weiß alles, kann alles und ist immer überall. Auch ziemlich cool, meiner Meinung nach. Und um Gott kennenzulernen, braucht es auch uns. Also Gott wird sich nicht einfach uns in seiner Vollumfänglichkeit offenbaren, wenn wir ihn nicht suchen. Ich glaube, wir müssen schon die Bibel studieren, um ihn besser kennenzulernen. Wir müssen uns austauschen mit anderen Leuten, müssen uns mit ihm beschäftigen. Ich glaube, dazu sind wir aufgerufen. Und genau, deswegen Bibel lesen, immer gut. Dann müssen wir erkennen, dass wir machtlos sind und auf Gott angewiesen. Auch, ja, wir haben keine Kontrolle über Situationen in unserem Leben. Und zum Beispiel in Johannes 15, Vers 5 heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, wer von mir getrennt ist, der könnt ihr nichts tun. Wer getrennt von mir, könnt ihr nichts tun, sagt Jesus zu uns. Und wir müssen akzeptieren und anerkennen, dass wenn wir zu Gott kommen, dass wir nicht mit der Erwartung hingehen sollten, ey, wir haben hier einen fertig geplanten Schlachtplan, Jesus, setz den mal bitte um, das wäre ganz cool, sondern dass wir ja mit leeren Händen zu ihm kommen sollen. Wir verstehen nicht, was wir tun sollen. So wie oder Josaphat hier in Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Genau. Wir sollten in Gottes Willen beten, aber was ist Gottes Wille? Ich glaube, wir sollten immer Gott darum bitten, dass sein Wille geschieht, weil sein Wille ist perfekt und wir verstehen es auch nicht immer. Das ist auch okay, dazu komme ich später noch. Aber was ist Gottes Plan? Was ist sein Wille? Wie können wir um seinen Willen bitten? Und ich glaube, eine Sache, die da ganz wichtig ist, ich habe es gerade schon gesagt, Bibel lesen. Die Bibel sagt uns sehr klar, was Gottes Wille ist. Zum Beispiel in 1. Thessaloniker 5, Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen immer beten. Das ist Gottes Wille für uns. Und ich glaube, wir können uns Josaphat hier zum Vorbild nehmen, der auch als allererstes zu Gott gekommen ist, gebetet hat und ihn gefragt hat eigentlich, was sein Plan ist. Hier in der 1. Thessaloniker heißt nicht, dass wir für alles dankbar sein sollen, sondern in allem. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir alle haben Krisen, wo wir nicht verstehen, wo wir uns vielleicht denken, ey, Gott, was soll das? Was hast du gerade vor? Ich verstehe es nicht. Muss ich mich jetzt darüber freuen? Ich kann euch sagen, ich habe mir schon so oft was gebrochen. Ich freue mich ganz sicher nicht mehr darüber, wenn ich mir was breche. Und trotzdem bin ich Gott dankbar dafür, dass er auch in solchen Situationen da ist. Und dass er auch darüber souverän ist und es in seiner Hand hat. Genau. Wir dürfen auch die Gewissheit haben, in Römer 8, Vers 28 steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Oder in 1. Korinther 1, Vers 25, wo es heißt, dass die Torheit Gottes immer noch den schlauesten Menschen übertrifft und wir uns nicht schlecht fühlen müssen, wenn wir Gottes Plan nicht verstehen und wenn wir nicht sehen, was er vorhat mit unserem Leben. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass er da ist. Römer 6, Vers 26 heißt, dass selbst wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dass er für uns ein Fürsprecher ist, dass er zu Gott spricht und ja, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass immer jemand da ist, der für uns betet, auch wenn wir selber dazu nicht mehr in der Lage sind. Und wie beten wir jetzt? Wir haben gesehen, wofür wir beten sollen, und jetzt die Frage natürlich, wie. Ich finde, der Text gibt uns da zumindest ein paar Punkte, die ich sehr cool finde. Zum Beispiel sehen wir, dass sie alle zusammen beten. Josaphat ruft ganz Israel zusammen, alle kommen nach Jerusalem, ganz Israel versammelt sich, um zusammen vor den Herrn zu treten und zusammen zu beten. Sie suchen alle die Weisheit bei Gott und kommen dazu zusammen. Ich glaube, das ist was sehr ermutigend sein kann. Und auch wenn es sicher Zeiten gibt, wo wir alleine für uns beten sollten, gibt es auf jeden Fall auch Zeiten, wo wir Freunde fragen können, wo wir zusammenkommen können, so wie gerade eben hier beim Mitgebrachten, wo wir zusammen für was beten können, auch als Gemeinde. Und ich finde, es ist was sehr Wertvolles. Dann können wir noch sehen, dass die gefastet haben. Sehen wir sehr oft in der Bibel, dass Leute fasten, auch Jesus hat gefastet. Und ich habe mich gefragt, wann ich das letzte Mal gemacht habe, ob ich das schon mal gemacht habe, so biblisch zu fasten, sage ich mal. Könnten wir jetzt eine ganze eigene Predigt drüber halten. Deswegen ermutige ich euch auf jeden Fall, euch mal damit auseinanderzuhalten. Und gerade in dem Text hier finde ich das sehr spannend, dass sie sich zum Fasten getroffen haben, dass er ein Fasten ausgerufen hat. 2 bis 3 Tage, bis die Feinde da sind und du sagst deiner ganzen Armee und deinem ganzen Volk, dass sie erstmal fasten sollen, klingt erstmal recht kontraproduktiv, seine Armee zu schwächen, bevor man überhaupt irgendwas von Gott weiß. Zu dem Zeitpunkt hatten sie noch keine Zusage von Gott, dass sie gewinnen können. Das war einfach ihre erste Reaktion, weil sie so ein großes Gottesvertrauen hatten. Fand ich sehr cool, glaube ich, können wir uns auch viel davon abschauen. Dann sind sie bittend zu Jesus gekommen. Sie haben anerkannt, dass sie nichts tun können, dass sie völlig und komplett auf Jesus angewiesen sind. Sie haben ihn um Rat gefragt, sie haben ihn gefragt, ob er nicht was tun will, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und sie sind niedergefallen vor ihm. Sie haben sich in der physischen Form gedemütigt unter Jesus. Und ich habe mich gefragt, tun wir das heute auch noch? Ist das einfach nicht mehr zeitgemäß? Tun wir auch in unserer Körperhaltung zeigen, dass wir uns Jesus unterordnen, dass wir ihn bitten, dass wir ja weniger sind wie er? Tun wir das auch zeigen, wie wir uns verhalten? Lass mich klarstellen, dass es dafür im Neuen Testament in Matthäus 6, Vers 16 gibt's da auch, wird es ein bisschen zu aufgezeigt, dass es dafür natürlich auch Grenzen gibt. Wir sollen nicht uns niederwerfen, damit alle anderen denken, wir sind super geistlich, sondern es kommt dabei absolut auf die Herzenshaltung an. Ich persönlich merke es in meinem Leben, dass es schon einen Unterschied macht, wenn ich jetzt allein daheim bin, dass ich mir bewusst überlege, wie komme ich vor Gott, wie bete ich ihn an, wie frage ich, wie bitte ich, wie lobpreise ich ihn. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir uns bewusst machen können, dass es auch einfach schön ist und ermutigend zu wissen, wir dürfen uns auch vor Gott niederwerfen und er lacht uns nicht aus, sondern er freut sich drüber, dass wir uns ihm unterordnen und ihm vertrauen. Dann tun sie auch Lobpreisen. Sie tun nicht nur bitten, sondern sie preisen Gott dafür, dass er gut ist. Und ich finde es richtig stark, was in unserem Gebet auf jeden Fall nicht fehlen soll. Ich merke das, ich tue sehr oft Gott um was bitten und nicht ganz so oft Gott auch dafür danken, wenn es dann auch so gekommen ist, wie ich gebetet habe oder wenn ich irgendwas anderes Cooles erlebt habe. Ich glaube, wir dürfen uns bewusst machen und sollen uns bewusst machen, dass Lobpreis ein großer Teil unseres Gebets sein sollte. Einfach dafür, wer Gott ist, weil er groß und gut ist. Genau. Dann haben wir eine Zusage hier in dem Text. Und die Zusage hier ist, dass steht in Vers 15 bis 18, dass Gott den Israeliten sagt, durch einen Leviten, übrigens auch sehr cool, das ist kein fancy Prophet, kein Anführer, sondern einfach einer aus der Mitte der Gesellschaft. Finde ich ganz cool, dass sich da auch widerspiegelt, was wir schon durch die ganze Bibel sehen, nämlich, dass Gott eben nicht nur die Großen, Reichen und Schönen benutzt, sondern auch die ganz normalen Leute, die halt auch dabei sind, also uns. Und er gibt ihnen die Zusage. Er sagt ihnen, dass sie sich nicht fürchten sollen, weil Gott es in der Hand hat. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Er wird's richten für sie und sie dürfen ihnen da vertrauen. Ich habe mich gefragt, gibt's auch Zusagen für uns? Weil ich glaube, die Zusage hier ist sehr in dem Kontext des allgemeinen Textes zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir das als Zusage für unser Leben nehmen können, dass Gott all unsere Kämpfe für uns gewinnt und dass wir nicht kämpfen müssen. Ich glaube, das wäre eine Missinterpretation dieser Aussage hier. Aber wenn wir durch die ganze Bibel schauen, gibt es sehr viele Zusagen, die Gott uns zugesprochen hat und die wir für unser Leben mitnehmen dürfen. Zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 7 bis 8, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Eigentlich eine Hammerzusage und ich habe mich gefragt, ob ich oder wie viel Zusagen ich aus der Bibel kenne, wirklich weiß, wo die stehen. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das nicht besonders viele sind und sich so auf die häufig als Sprüche irgendwo an der Wand hängen, beschränkt. Und ich glaube, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass die Bibel voll mit Zusagen ist für unser Leben, was Gott uns versprochen hat, worauf wir uns berufen dürfen und können. Und wir die vielleicht einfach nur nicht kennen, weil wir nicht genug die Bibel lesen und uns das nicht genug wiederholen. Früher habe ich manchmal gedacht, das ist nur eine Zusage von Gott, wenn man die Bibel blind aufschlägt und dann steht auf der Seite was genau in mein Leben gerade reinspricht. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, wir dürfen die Bibel sehr bewusst nehmen als Nachschlagewerk, wenn es uns gerade schlecht geht und wir kennen uns ein bisschen in unserer Bibel aus, dann suche ich mir halt mal durch, wo eine Zusage für mich steht, wo ich weiß, dass ich Ermutigung bekomme. Ich glaube, dafür hat uns Gott die Bibel gegeben. Und ja, die Zusagen, die da drin stehen, so wie die in Matthäus, die das, was ja nur ein Beispiel ist, die dürfen wir uns immer wieder bewusst machen und dankbar sein und Gott auch dafür danken und Lob preisen, dass wir, ja, dass er uns das zugesagt hat, dass er uns Versprechen gegeben hat, auf die wir uns berufen können. Jetzt ist so eine Zusage ja eigentlich schön und gut, aber die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Zum Beispiel die Israeliten, bevor sie ins Land Kanaan eingezogen sind, denen hat Gott auch versprochen, dass er ihnen das Land geben wird. Haben sie ihm vertraut? Nicht so wirklich. Zwei von, keine Ahnung wie viel Kundschaftern, haben Gott vertraut und der Rest hat gesagt, nee, wir schaffen das nicht. Sie hatten eine Zusage, aber sie haben sie nicht angenommen. Sie sind stur gewesen, haben gedacht, sie wissen es besser. Deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, und das will ich euch auch mitgeben, es kommt nicht auf unser Vertrauen an, ob Gott eine Zusage hält oder nicht, sondern unser Vertrauen ändert nur daran was. Nein, falsch. Unser Vertrauen spielt keine Rolle, ob Gott seine Zusagen hält oder nicht. Wir können zu ihm rennen oder auch nicht. Seine Zusage steht. Und ob wir Gott vertrauen können, ist nicht die Frage, sondern ob wir es tun. Und Vertrauen in der Beziehung kommt normalerweise davon, dass man sich gegenseitig kennt, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man sich austauscht, dass man den anderen kennenlernt. Und ich glaube, bei Gott oder bei Jesus ist es genauso. Wenn wir ihn besser kennenlernen, dann werden uns diese Zusagen viel mehr bewusst. Wir verstehen viel mehr, was es für unser Leben heißt und wir schenken dem auch mehr Vertrauen. Wenn wir Gott nur ganz flüchtig kennen, vielleicht mal das Evangelium gehört haben, gerade frisch mit Jesus unterwegs sind, dann schenken wir einer Zusage vielleicht nicht das gleiche Vertrauen, wie wenn wir schon unser Leben lang oder schon viele Jahre mit ihm unterwegs sind, die Bibel in- und auswendig kennen. Und deswegen ist es wichtig, Zeit mit Jesus zu verbringen, die Bibel zu studieren, uns bewusst zu machen, dass wir Gott vertrauen können und dass diese Zusagen, die er uns gegeben hat, auch für uns gelten und dass wir daraus Vertrauen schöpfen können, Hoffnung schöpfen können. Und hier im Text sehen wir, dass die Israeliten offensichtlich Gott doch ein bisschen kannten, weil Gott gibt ihnen die Zusage und das Erste, was sie tun, ist, dass sie in Lobpreis ausbrechen. Sie danken Gott, sie fallen nieder, fangen an, Lieder zu singen und sie setzen alles auf diese Karte und ja, wissen schon im Voraus, dass sie dem vertrauen können, weil sie sich halt mit Gott beschäftigt haben, weil es in ihrer Kultur so ist und weil sie ihn auch davor schon erlebt haben persönlich. Jetzt haben wir das Problem erkannt. Wir haben gesehen, wie wir beten und wofür wir beten sollen. Die Frage ist, ist das Problem dadurch gebannt oder ist das Problem immer noch da? Als die Israeliten auf dem Schlachtfeld ankommen, ist alles schon vorbei. Gott hat ihre Schlacht schon geschlagen, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Sie hatten gar keine Chance mehr, sich irgendwie, ja, selber den Kampf zu kämpfen. Was ich auch cool finde, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Israeliten ziehen aus zum Kampf gerüstet. Das heißt, sie haben in dem Moment, wo sie ausziehen, noch keine Ahnung, wie Gott den Sieg erringen wird. Sie wissen, dass er ihn erringen wird, aber sie wissen noch nicht wie. Und deswegen tun sie sich trotzdem so drauf vorbereiten, wie sie normalerweise auch in den Kampf ziehen. Auf jeden Fall sind sie jetzt angekommen. Sie sehen, dass überall die Toten rumliegen. Gott hat die Schlacht schon geschlagen. Und so ist es auch bei uns im größten Kampf. Der Sünde. Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben, lange bevor wir geboren worden sind. Und der Kampf ist schon geschlagen, bevor wir überhaupt erst richtig verstehen können, was der Kampf eigentlich ist. Die Sünde ist besiegt und ja, wir dürfen, wenn wir es auf diesen Kampf beziehen, wissen, dass Gott den Kampf schon gewonnen hat. Will ich damit sagen, dass Gott jeden Kampf in eurem Leben, den ihr habt, mit Krankheit, mit Tod oder was weiß ich, schlagen wird? Nee, das verspricht er uns so nicht. Aber wir dürfen wissen, dass er unseren wichtigsten Kampf, den mit der Sünde, schon geschlagen hat. Und ja, die Israeliten hier, die werden sehr überreich beschenkt. Sie haben 3 Tage gebraucht, um die Beute einzusammeln, die Feinde liegen lassen haben. 3 Tage, um zu realisieren, dass Gott nicht einfach nur in Anführungsstrichen den Kampf gewonnen hat, sondern dass er sie auch noch überreich beschenkt hat. Es war kein Sieg im Dreck, sondern er hat ihnen den bestmöglichen Ausgang gegeben. Und so ist es auch mit uns. Wir dürfen nicht nur sagen, wir haben es gerade so geschafft. Jesus hat uns gerade so das Leben gegeben, gerade so vom Tod gerettet. Nee, in Offenbarung 21, Vers 4 dürfen wir sehen, dass Gott uns überreich beschenkt. Es wird eine Zeit geben, wo keine Tränen, kein Schmerz mehr existieren werden, wo Gott uns absoluten Frieden schenken wird. Und die Zusage gilt auch für uns. Da dürfen wir uns dran erinnern. Auch wenn wir es vielleicht im Moment noch nicht verstehen, was Gott vorhat, es wird eine Zeit kommen, wo des Friedens, der Erlösung und ja, das möchte ich auch zusprechen, dass wir uns daran erinnern und ihm dafür danken können, auch wenn es noch nicht so weit ist. Genau, Gott wird uns überreich beschenken, aber vielleicht nicht so, wie wir uns das gerade im Moment vorstellen und vielleicht erhoffen würden. Und die Frage ist jetzt natürlich, wieso das Ganze? Wieso tut Gott die Israeliten von ihren Feinden befreien? Gesundheit. Wieso tut Gott uns ewiges Leben schenken? Zum einen, weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sein dürfen, wenn wir an ihn glauben. Zum anderen und zuallererst aber, weil es ihm die meiste Ehre gibt. Wir lesen hier im Text, relativ gegen Ende, in Vers 29, und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Es geht nicht, Es geht Gott in erster Linie nicht darum, dass Israel jetzt den Kampf gewonnen hat, sondern es geht ihm darum, dass alle um Israel drumherum sehen und verstehen, dass Gott ein großer Gott ist. Dass er die Macht hat, dass er allein die Kraft hat, so einen Kampf zu schlagen und dass ihm dafür die Ehre gebührt. Nicht die Israeliten bekommen die Credits dafür, dass sie da gewonnen haben, sondern Gott bekommt alle Ehre. Alle schauen auf Gott, alle fürchten sich vor ihm. Die Feinde fürchten sich nicht vor Israel, die fürchten sich vor Gott, weil sie erkannt haben und sehen, dass er allein mächtig ist. Und so ist es auch bei dem Kampf mit unserer Sünde. Wir haben dieses Geschenk, glaube ich, nicht bekommen aus allererster Linie dessen, weil dass wir ewiges Leben haben, sondern weil es Gott die meiste Ehre gibt. Gott hat das ultimative Übel, den Tod, besiegt. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und dafür gebührt ihm die Ehre. Deswegen können wir dankend zu ihm kommen, weil um ihm die Ehre zu bringen, um ihm den Ruhm zu geben, weil darauf kommt es eigentlich an. Deswegen leben wir. Wir leben zur Ehre Gottes und nicht, damit wir ein möglichst tolles Leben haben. Und ich glaube, das ist so der, dass wir das als überdings über die ganze Bibel, aber auch über diesen Text hier sehen können, dass es um die Ehre Gottes geht, dass wir dafür leben, dass wir, das ist unser Ziel, unser Sinn im Leben ist, ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und dementsprechend möchte ich auch schließen mit 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Ich finde es ein mega Spruch, an den wir uns erinnern können, ein mega Vers, den ich euch mitgeben will, jetzt für die nächste Woche und für den Rest eures Lebens, dass ihr ja euch das in Erinnerung ruft, dass ihr nicht in allererster Linie für euch selbst lebt, sondern für Jesus, für Gott, zu seiner Ehre. Genau. Und ich würde noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, in dem wir ganz viele Zusagen für unser Leben finden können. Ich danke dir, dass du da bist, dass du uns beschützt und auch wenn wir es vielleicht im Moment nicht sehen, dass wir doch wissen dürfen, dass es eine Zeit geben wird, wo wir absoluten Frieden haben werden, wo es kein Leid, kein Elend mehr, keine Tränen mehr geben wird, wo wir nur noch mit dir leben. Und ja, zu deiner Ehre, ich bitte dich, dass du uns das in Erinnerung rufst, dass wir nicht für uns leben, sondern für dich. Und ich danke dir da dafür, weil ich glaube, es ist das größte Geschenk, an deinem Königreich mitzubauen, Herr. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns auch in dieser nächsten Woche begleiten wirst. Herr, dir sei aller Ruhm und alle Ehre. Amen.